Ja, seid herzlich gegrüßt, ihr lieben Geschwister. Wir mussten uns noch kurz abstimmen, weil das durch unsere kleinen Autopanne irgendwie heute früh alles ein bisschen anders war. Aber ich bin sehr erfreut und ja, in gewissem Sinne bestärkt, dass wir hier richtig sind. Weil gestern hat uns schon dreimal versucht, auf der Autobahn jemand abzudrängeln. Ne? Das war schon irgendwie auffällig. Und dann heute noch der Mörder im Auto und die Kabel durchgebissen. Und solche Aktionen bestärken mich immer. Jawohl. Jetzt hast recht. Wir haben noch irgendwie Biss, dass der Feind einen Mörder losschicken muss. Und ja, schön. Wir sind gerne hier bei euch. Und ich denke, Gestalt und mich kennt ihr soweit. Der Frank kann noch ein bisschen was zu sich sagen. Was ich noch zu Beginn sagen möchte, dass, ja, ihr habt wirklich ein gesalbtes, starkes Lobpreisteam. Und ihr müsst dafür dankbar sein. Und ich denke, ja, vielleicht könnt ihr euch mal was überlegen, eure Lobpreiser mal irgendwie euren Dank auszudrücken, wie auch immer. Und ja, also die Leute, die hier vorne sind, da sind viele Stunden vorausgegangen an Üben und Trainieren und die Haltung und das Ganze, wie sie das tun, das ermutigt mich sehr. Und ihr habt da wirklich was Besonderes. Und da ist es gut, dass ihr dafür dankbar seid und das wertschätzt, was ihr an Anbetung habt. Das wollte ich euch sagen.
Ja, da ihr uns vielleicht noch nicht so kennt von Angesicht zu Angesicht, ich höre das immer wieder, dass die Leute sagen, ja, deine Stimme kennen wir, aber dein Gesicht nicht. Das ist nun mal so, aber ich sage gleich noch mal ein paar Sätze zu uns und dann würde ich gern einsteigen mit ein paar Sachen aus dem Wort Gottes, die wir so auf dem Herzen haben, die ich so auf dem Herzen hatte, wo ich mich vorbereitet habe, wo ich gebetet habe und wo ich denke, dass wir auch da einen Schatz haben bei uns in Zwickau zu dem ganzen Thema Gemeinschaft und wie Gott so Gemeinschaft sieht und welche biblischen Zusammenhänge es da gibt und auch welche Qualität unsere Gemeinschaft haben soll. Und da gibt es die Gemeinschaft mit Gott, die wir haben, und da gibt es die Gemeinschaft mit untereinander, die wir haben. Und beides sollte, brauchen wir, und beides sollte von einer entsprechend guten Qualität sein. Und darüber würde ich dann euch gerne etwas sagen, aber vielleicht mal ein paar Sätze zu mir und meiner Person und zu unserer Familie, also meine liebe Frau, das ist die Cornelia, also die Conny. Also Cornelia eigentlich nur, wenn es was Ernstes gibt. Ne? Es ist eigentlich meine liebe Conny und manchmal muss ich ja sagen Cornelia. Aber also sie hört auf Conny und auf Cornelia. Ja. Ja, wir sind mit Webers und vielen anderen Leuten zusammen schon viele Jahre befreundet, eigentlich seit unserer Kindheit. Wir sind groß geworden in der evangelisch-lutherischen Landeskirche und haben dann mal klare Entscheidung getroffen, dass wir mehr wollen vom Herrn. Und das war dann irgendwann mal damit verbunden, dass wir Gott auch mehr gehorchen wie den Menschen. Und das hat am Ende Gott dazu gebraucht, dass in Zwickau eine Gemeinde entstanden ist aus unserer Jugendgruppe, aus unseren damaligen Gebetskreisen, die wir so hatten, hat Gott 1995, 96 dann eine Gemeinde entstehen lassen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich da von Anfang an dabei sein durfte, dass Gott mir auch Gnade gegeben hat in meinen Lebensentscheidungen, dass ich auch dort hingekommen bin. Ja, wir zwei sind seit 26 Jahren verheiratet. Wir haben 4 Kinder, die mittlerweile schon größer geworden sind. Unsere 2 Großen sind schon außer Haus. Wir haben einen großen Sohn, der ist 25, verheiratet. Und eine Tochter, 22, die ist auch verheiratet und schon ausgezogen und da gibt es noch eine 17-jährige Tochter und eine 12-jährige Tochter, die zu Hause sind. Die 17-jährige macht eine Berufsausbildung. Die Kleine, sage ich jetzt mal hier, sie ist ja nicht da. Die ist noch in der Schule. Ja, und ja, in der Gemeinde bin ich natürlich, das wisst ihr ja bestimmt so von der Internetseite, einer von den vier Ältesten. Und von mir aus als Person, denke ich, dass Gott mir eine Begabung und eine Berufung gegeben hat, in dieses ganze Thema Hirte zu sein. Ich bin also gerne hier, ich bin aber auch gerne zu Hause, arbeite dort viel mit den Menschen, habe dort viel Gespräche am Ermutigen mit Menschen zurechtbringen und das alles eingebettet in unser Ältestenteam, was mir sehr viel Spaß macht, was mich sehr sicher macht, weil ich habe da Dinge, wo ich denke, das ist wichtig, dass ich die habe. Ich habe aber ein paar Dinge, die ich nicht habe und dazu brauche ich meine Brüder und das macht in Summe echt Spaß und Gott sieht da auch unsere Herzen und hat das bisher sehr gesegnet, worüber wir echt dankbar sind. Ja, diese Arbeit hat mich dazu gebracht oder dieses Dienen auch in meiner Berufung hat mich dann es war 2003, hat das dann mal die Entscheidung gebraucht, wie viel Zeit für den säkularen Beruf und wie viel Zeit für das Reich Gottes dann, das war dann letztendlich nicht mehr so zu schaffen, dass man dort ein gutes Zeugnis sein kann und dort ein guter Mitarbeiter. Schlicht und ergreifend haben wir dann nach einem langen Prozess, muss ich ehrlichkeitshalber sagen, sowas fällt nicht von heute auf morgen, so eine Entscheidung. Nach einem langen Prozess habe ich dann entschieden, dann meinen Handwerksberuf an den Nagel zu hängen und für den Herrn zu arbeiten und bin seit 2003 in der Gemeinde. Hatte dadurch meinen Freund Axel ein gutes Vorbild, der da noch viel mehr Risiko und viel mehr Glauben hatte, als das begann. Axel war unser erster vollzeitlicher Mitarbeiter in der Gemeinde und habe da auch ein Stück profitiert von seinem Glauben und gesehen habe, es funktioniert, auch wenn wir manchmal gebetet haben und manchmal gehofft haben, dass im Briefkasten ein bisschen Geld ist. So waren die Anfänge beim Axel. Hatte ich dann das Vorrecht, dass etwas milder für mich abging. Wir hatten damals schon den Verein gegründet und ich hatte dann auch eine Anstellung in der Gemeinde. Ja. Das so ein bisschen zu unserer Geschichte, zu unserem Hintergrund. Und ich möchte damit beginnen heute und ich lasse mal kurz hier ein bisschen ordnen. Mal schauen. Ich habe es auf dem Herzen, euch etwas zu dem Thema Gemeinschaft und natürlich auch zu dem Thema Beziehung zu lehren, etwas zu sagen aus dem Wort Gottes und natürlich verbunden mit einer ganzen Menge Erfahrung und Zeugnis auch aus unserem eigenen Leben, so wie wir das erlebt haben und wie wir das ja sehen konnten, auf was es ankommt. In dem ganzen Ding, wenn wir Gemeinde bauen und wir haben da entdeckt, und das möchte ich heute ein Stück drauf eingehen, dass Gemeinschaft Gottes Idee und Gottes Plan ist und dass es eine funktionierende Gemeinschaft von Gläubigen geben kann, das sagt die Bibel und ich denke, dass wir das sagen können, dass wir eine funktionierende Gemeinschaft erleben. Und eine funktionierende Gemeinschaft heißt nicht eine fehlerfreie Gemeinschaft. Heißt nicht eine Gemeinschaft, wo gar nichts passiert, wo es keine Sorgen gibt, aber eine funktionierende Gemeinschaft, das hat was damit zu tun, dass gewisse Dinge, die das Wort Gottes sagt, wo ich auch mal ein Stück drauf eingehe, von Offenheit, ein Stück Dinge von Barmherzigkeit, von Gnade, von Vergebung, von Wiederversöhnung, das verstehen wir unter einer funktionierenden Gemeinschaft. Also ich kann euch jetzt schon mal vorab sagen, das Ergebnis wird nicht sein, dass alles wird gut, es gibt keine Probleme mehr und alles ist leicht. So wird es nicht. Aber zum anderen kann ich auch sagen, Gemeinschaft ist Gottes Plan. Und wenn etwas Gottes Plan ist, dann funktioniert es auch. Das ist das Schöne an dieser Sache, dass Gemeinschaft funktioniert. Und ich möchte dann mal sehen, wie weit wir kommen. Ich weiß auch nicht, wir haben ja auch ein kleines wenig einen kleinen Zeitplan. Aber ich möchte am Ende auch noch darauf eingehen, dass es einen ganz engen Zusammenhang gibt zwischen der Gemeinschaft, die ich mit meinem Herrn persönlich pflege, und die Gemeinschaft, die ich mit meinen Geschwistern habe. Ich möchte da ein paar Dinge sagen, auch ein paar Illusionen, mit ein paar Illusionen aufräumen von Ich und der Herr, und das reicht mir eigentlich. Und wir können an diesem Beispiel sehen, dass da etwas zusammenkommen muss und gar nicht anders geht. Und das eine für das andere ein Stück wie ein gewisser Gradmesser ist. Ja, also die Gemeinschaft und Gemeinde bauen und miteinander zu leben, Gemeinde ein ganzes Stück auch als Familie zu sehen, auch als Schutzraum zu sehen, diese ganze Geschichte sind wir überzeugt, und das sagt auch das Wort Gottes, das ist keine Sonderlehre, das ist nicht irgendetwas, wo wir jetzt, weil wir in Zwickau gerade mal auf der Stelle ein bisschen Segen haben und da wächst was, wo wir sagen, ah, das ist jetzt das Allerwichtigste. Ich denke, das ist etwas, was grundsätzlich zu den Plänen Gottes gehört. Und ich habe mal vor einer gewissen Zeit mal auch auf einem Vortrag von jemand was gehört, und das konnte ich sehr gut nachvollziehen, und daran hangele ich mich über die einigen Jahre immer wieder ein bisschen lang, und wir hatten gestern, wo wir im Auto unterwegs waren, da schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es so drei feste Ziele gibt, ich würde fast sagen drei endzeitliche Ziele, die Gott verfolgt, die wir im Wort Gottes finden. Und diese drei Ziele, die Gott verfolgt, die lassen sich nicht gegeneinander ausspielen. Gott wollte das nie. Und die sind alle wichtig. Und die brauchen wir im Leib Gottes, damit das am Ende etwas wird, wo wir am Ende sagen, Jesus kann endlich wiederkommen. Und zu diesem einen endzeitlichen Ziel gehört es natürlich, dass Gott sein Volk Israel, immer noch im Blick hat. Dass die Decke vom Volk Israel wegkommt. Das ist und bleibt das erklärte Ziel von Gott. Gott wird sein Volk wiederherstellen, sie werden den Messias erkennen, und wir glauben und denken vom Wort Gottes auch und leben das auch so. Israel, das ist Gottes erwähltes Volk, und das ist nicht so, wie es in manchen Lehrmeinungen gibt, das ist so eine Sache von das ist so abgeschlossen, und das ist irgendwie so eine, das gibt jetzt das neue Volk, das neue Testament, und wir sind jetzt das Volk. Ich denke, das Volk Gottes und Israel, da hat Gott etwas vor, und es ist gut, dass wir unsere Wurzeln segnen, aber das ist genauso schlecht, wenn wir das einzeln herausnehmen und so eine Sonderlehre machen und da so ein Phantom herausbilden. Also wir brauchen in allen Dingen eine gesunde biblische Fundamente und biblische Ausgewogenheit. Das nächste, was Gott definitiv als ein Ziel verfolgt, ist das ganze Gebiet Mission. Gott hat uns den Auftrag gegeben, geht hin in alle Welt. Und Gott hat auch gesagt und sich festgelegt, er möchte und hat das ganz sehr auf dem Herzen, dass alle Menschen zur Erkenntnis von Wahrheit kommen. Und wenn Gott das vorhat, wenn Gott sich das vornimmt, dann wird er sich nicht was vorgenommen haben, was am Ende nicht funktioniert. Also auch das wird am Ende gut sein. Wir werden Menschen zu dem Herrn führen, und werden die Menschen die Chance haben. Ob sie alle die Chance annehmen, ist die zweite Sache. Aber ich glaube, es werden alle Menschen die Chance haben, den Herrn Jesus Christus als Retter und als einzige Möglichkeit wirklich hineinzukommen ins ewige Leben, zu erkennen, ihn anzunehmen und damit zum Vater durchzukommen. Und ich glaube, dass das eine wichtige Sache ist. Und weltweit gesehen läuft da auch viel, dass da Menschen den Herrn erkennen und dass Leute zum Herrn geführt werden, obwohl wir in unserer heutigen Zeit fast in unserem Umfeld fast sagen können, es läuft fast so was wie so eine Kontra-Evangelisation. Der Teufel evangelisiert genauso. Und er holt seine Leute und will Leute vom Reich Gottes, vom geraden Weg abbringen. Und ich bin überzeugt, Gott kommt damit zum Ziel. Aber auch das ist eingebettet in Gottes Gesamtplan. Und das eine wird sich mit dem anderen ergänzen, das eine wird den anderen brauchen. Und das letzte oder das dritte, was mir da so auf dem Herzen ist, glaube ich, ist das ganze Thema Gemeinde. Das Wort Gottes gibt klare Auskunft, dass Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und es ist klar, wir werden klar darüber informiert, es wird eine herrliche Brautgemeinde geben. Jesus legt sich fest, er sagt, die ist ohne Flecken und Runzeln. Und nehme ich vielleicht an dieser Stelle mal ein bisschen vorweg. habe das an dieser Stelle auch gelernt, weil ich immer sagte, wow, die Brautgemeinde ohne Flecken und Runzeln, nimm nur bitte den Mund nicht so voll. Ne, von wegen Flecken und Runzeln, wir haben da alle unsere Fehler und also das ist irgendwie, vielleicht hat sich die Bibel da mit der Ausdrucksform ein bisschen geirrt oder vielleicht hat sie ein bisschen zu hoch gegriffen oder hat nicht gewusst, wie im Jahr 2014 dann die Leute so aufgestellt sind. Ich weiß es. Gott hat sich da nicht geirrt und ich glaube, ohne Flecken und Runzeln bedeutet nicht ohne Fehler. Ich glaube, ohne Flecken und Runzeln bedeutet eine Haltung. Bedeutet eine Haltung der Belehrbarkeit, der Lenkbarkeit, eine Haltung, sich demütigen zu wollen, sich belehren zu lassen, umzukehren, wenn mein Lebensweg und meine Gedanken und mein Tun nicht mehr mit dem übereinstimmen, was hier drin geschrieben ist, in diesem Wort, in seinem Wort. Wenn ich dann in der Lage bin, oh Mann, was habe ich denn jetzt hier gedacht, was habe ich denn jetzt hier getan? Ich muss, Herr, vergib mir das. Oder ich muss zu dem Bruder, zu der Schwester hin sagen, du, letzte Woche, das war irgendwie blöd von mir, vergib mir. Wenn wir diese Haltung anhaltend haben, dann glaube ich, ist das, was die Bibel meint, mit ohne Flecken und Runzeln. Das entlastet uns und fordert uns gleichzeitig auch heraus. Es soll keine Entschuldigung sein, Fehler kannst du ruhig machen, kannst dich ja auch wieder entschuldigen. Das will ich damit nicht sagen, aber diese Sache, ja, das werden wir ja nie schaffen. Wie soll denn irgendwann mal eine Gemeinde ohne Flecken und Runzeln zustande kommen? Wir haben doch alle Fehler bis zu unserem letzten Atemzug. Es geht um unsere Haltung. Wie sehen wir diese Dinge? Und in diesem ganzen Gebiet, dass Gott seine Gemeinde bauen wird, seine Brautgemeinde zum Erstrahlen bringt, ist das ganze Thema Gemeinschaft eingebettet. Und ich glaube, Gemeinschaft, die Bibel meint, ist nicht etwas, wir müssen irgendwie was zusammentun und lasst uns doch mal bitte sowas wie den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Ich denke, das ist keine biblische Gemeinschaft. Vielleicht auch irgendeine Form von Gemeinschaft und in Kirchenkreisen nennt man das vielleicht Allianz oder irgendwas anderes. Aber was die Bibel unter Gemeinschaft versteht, das hat was miteinander leben, miteinander etwas teilen zu tun. Wenn wir immer dort, wo das Wort Gemeinschaft verwendet wird, in der Bibel nachgucken würden, im Urtext, im Griechischen wird das Wort koinonia verwendet und das bezeichnet etwas miteinander teilen, an etwas Teilhabe haben, etwas gemeinsam haben. Und das ist eine viel tiefere Form, wie wir können auch mal was zusammen machen, sondern wir gehören zusammen, die Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Gläubigen hat, die wird in der Bibel auch mit der Ehe verglichen. Da gibt es etwas mit der Ehe, da gibt es etwas mit dem Bund, etwas ganz, ganz Verbindliches, wo einer von dem anderen abhängig ist. Und in dieser Art und Weise, dort, wo wir diese Gemeinschaft entdecken und uns aufmachen, diese Art Gemeinschaft zu leben, diese verbindliche Gemeinschaft, die einander hilft, die einander stützt, wo ich anderen helfe und wo ich auch von anderen profitiere, diese Art von Gemeinschaft hat eine ultimative Kraft. Und das wissen wir Menschen manchmal gar nicht so sehr. Das weiß der Teufel manchmal viel besser. Was so eine funktionierende Gemeinschaft, ich sage funktionierende, erinnert euch dran, ich habe nicht gesagt fehlerfreie Gemeinschaft. Eine funktionierende Gemeinschaft von Wohlwollen, von Barmherzigkeit, von vielen, vielen Dingen. Und wir kommen dann noch auf Bibelstellen, wo uns die Bibel eigentlich wirklich hilft. Also es ist wortwörtlich aufgeschrieben. Es ist ganz einfach eigentlich. Im Leben ist es dann nicht immer so einfach. Aber wenn wir einfach wissen, was will denn die Bibel alles? Wir kommen dann auch auf ganz konkrete Bibelstellen, wie die Apostel uns auch lehren und sagen, in der Gemeinde ist das und das und das bei euch vorhanden. Wie geht ihr miteinander um? Und da haben wir schon einen kleinen Vorplan, wo wir sehen können, aha, das ist biblischer Maßstab, dort wollen wir hin. Und wenn wir dorthin wollen, wenn wir das leben, wenn das bei unter uns losgeht, dann weiß der Teufel, dass das eine riesige Kraft hat. Und es gibt eine Stelle, wo das ganz explizit nochmal gesagt wird, was denn das für eine Kraft hat. Nämlich in Matthäus 16, Vers 18 finden wir eine Stelle, wo Jesus dann nach einem Gespräch mit Petrus sagt, und da ging es auch noch um andere Dinge, aber letztendlich geht es dort um Gemeinde und dass Jesus seine Gemeinde bauen wird. Und Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und dann gibt es einen ganz interessanten Nebensatz. Und aus einer Übersetzung, ich glaube, das habe ich jetzt aus der NGÜ genommen, steht, und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als die Gemeinde, als diese Gemeinschaft. Das heißt, und das wissen wir eigentlich aus unserem täglichen Leben, dass das Totenreich, die Finsternis, eine ganz schöne Macht hat. Das geht los in unseren Gedanken, das äußert sich in verschiedenen Dingen, vielleicht bei einem in der Gesundheit, bei einem anderen in Finanzen, wo dann irgendwo Dinge kommen, oh, jetzt muss ich kämpfen und jetzt sind irgendwelche Dinge, wo man negativ denkt, wo man irgendwie auch Angriffe hat. Und diese Angriffe, die werden wir durchaus haben. Die Frage ist, wie kommen wir da durch? Und schon mal vorab, alleine werden wir da am allerschwierigsten durchkommen. Dafür hat Gott Gemeinschaft und Gemeinde gegeben. Deswegen weiß das auch die Finsternis, weil Jesus schon gesagt hat, wenn ihr das so lebt, wenn ihr dorthin wächst, wenn ihr euch dorthin entwickelt zu so einer starken Gemeinschaft, dann ist das Totenreich mit seiner ganzen Macht nicht in der Lage, das zu überwinden. Und das ist doch eine wunderbare, Zusage auch von Gott. Wenn wir manchmal so sagen, oh Hilfe, Schweiß abwischen, wie soll das nur ausgehen? Wie wollen wir denn das alles schaffen und alles? Wir müssen weniger das betrachten, was wir tagtäglich unter uns sehen. Wir müssen erst einmal das betrachten, was das Wort Gottes sagt. Und das Wort Gottes sagt, Gemeinschaft ist möglich und Jesus baut seine Gemeinde. Und wenn Jesus was baut, dann ist es perfekt. Und es ist so, dass das Totenreich mit seiner ganzen Macht das nicht überwinden kann. Das ist erstmal die Basis. Wenn wir manchmal sagen, oh, wir sollten das und mit dem und mit der und das und jenes. Und wenn du wüsstest, was bei uns ist, du kennst ja unsere Gemeinde nicht. Und vielleicht ist es ganz gut, dass ich manche Dinge nicht kenne. Aber Gott kennt euch und das Wort Gottes hat den Bestand. Das Wort Gottes wirkt überall auf der Welt. Es wirkt in Zwickau, das wirkt in Gummering, es wirkt in anderen Kontinenten. Wenn Gott das sagt, dann ist das so. Jo. Warum bin ich so überzeugt, dass Gemeinschaft Gottes Idee und Gottes Plan ist? Ich glaube, dass wir das dass wenn wir ganz zurückgehen am Anfang, wo Gott die Erde geschaffen hat, bei der Schöpfung, bei der Entstehung des Menschen, schon dort hat Gott das verankert. Mal abgesehen davon, dass Gott immer in Gemeinschaft agiert. Gott selbst stellt sich uns vor, nicht als eine Einzelperson, als Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er spricht schon im Schöpfungsbericht in der Wir-Form, wenn er das mal aufmerksam liest, ist da schon dieser Gedanke von Gemeinschaft verankert. Aber manche sagen ja, ach, die ganzen theologischen Dinge, dann tut er wieder an irgendeinem Vers im Urtext herziehen und dann seht ihr, dass es die Mehrzahl ist, es fällt ja schwer, dass das jemand mal begreift. Gott hat uns noch viel leichter gemacht. Gott hat am Anfang im 1. Mose 2, Vers 18 einen ganz einfachen, für alle verständlichen Satz gesagt. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also für alle, die wie ich kein Hebräisch, kein Urtext und keine griechische und hebräische Grammatik verstehen, Gott hat es ganz einfach gesagt und niedergeschrieben. Es ist einfach nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und was bedeutet das? Es ist besser, in Gemeinschaft zu sein. So einfach ist das. Und deswegen lohnt es sich, über Gemeinschaft nachzudenken. Und deswegen ist es klar, dass Gemeinschaft wichtig ist. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, was so viel bedeutet wie einen Beistand, eine Unterstützung, eine Hilfe als Gegenüber, die ihm entspricht. Also Gott hat dort nicht gesagt, ich will ihm ein Gegenüber machen, wo er immer genervt ist, wo er froh ist, dass er das Gegenüber nicht begegnet oder irgendwie dem aus dem Weg geht, sondern eine Hilfe, einen Beistand. Gemeinschaft ist immer darauf ausgelegt, dass jeder von uns dem anderen eine Hilfe ist, eine Unterstützung und ein Beistand. Und ich glaube, wenn wir so eine Erwähnung Gottes finden im Wort Gottes, das so weit vorn steht im Wort Gottes, haben wir mal gelernt, dass Gott verankert seine Grundprinzipien in seinem Wort immer ganz am Anfang. Wenn wir etwas irgendwo im Wort Gottes zum ersten Mal lesen, dann können wir davon ausgehen, dass Gott damit nicht nur eine einzelne Begebenheit beschreibt, sondern damit eigentlich ein Grundprinzip verfolgt. Also das ist hier im 1. Mose 2,18 nicht aufgeschrieben, weil es jetzt explizit darum, da ist der arme Mann und der Mann ist ja manchmal so hilflos und er wusste schon, dass wir eine Waschmaschine schlecht bedienen können, also mache ich ihm eine Frau oder irgend sowas. Das ist viel, viel zu kurz gedacht. Sondern Gott zeigt uns in diesem Vers schon ein Grundprinzip, dass er sagt, da gibt es etwas, wo ihr euch einander braucht. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch das Wort Gottes und sollte sich eben auch wie ein roter Faden durch unser Leben ziehen, dass wir in Gemeinschaft leben. Und zwar in verbindlicher Gemeinschaft, in Gemeinschaft, wo wir uns auch öffnen. Und das stellt natürlich auch einen Anspruch an eine Gemeinschaft, weil soweit gehe ich definitiv mit, ich kann nicht einfach zu irgendjemandem sagen, du musst dich jetzt öffnen. Und ich kann Vertrauen auch nicht anweisen. Das muss wachsen, weil jeder seinen Beitrag. Und das kann nur wachsen, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Und dieses Öffnen, was absolut dieses Offensein, nicht hinter Fassaden leben und solche Geschichten. Ich komme dann noch drauf, was wir Menschen sehr gerne machen. Es gibt so Lebensgewohnheiten, wo wir denken, da kommen wir ganz gut durchs Leben. Und manchmal sind diese Gewohnheiten und diese Orten, wie wir uns so aufstellen und wie so die Außenerscheinung ist, manchmal ist das nicht ganz biblisch. Und das hat halt seine Gründe, weil es Verletzungen gegeben hat, weil es Erfahrungen gegeben hat, die jeder von uns in irgendeiner Weise gemacht hat. Aber unsere Erfahrungen dürfen nicht den Maßstab aus dem Wort Gottes aushebeln. Bloß weil ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe in meinem Leben, kann ich nicht davon ausgehen, vor enger Gemeinschaft muss ich mich schützen, weil die verletzt mich. Das ist ein Trugschluss. Die Bibel sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und dann ist es auch nicht gut, dass ein Gläubiger alleine vor sich hin dümpelt und sagt, ich und Gott, das reicht mir. Das ist nicht biblisch. Sondern Gott möchte, dass wir alle in eine Gemeinschaft, in eine verbindliche Gemeinschaft am Ende in eine Gemeinde eingebunden sind. Wir gehen da mal ein Stück weiter mit dieser Geschichte, dass Gemeinschaft Gottes Idee und Gottes Plan ist. Wir können das also nicht nur im Alten Testament ablesen. Und das ist immer gut, wenn wir so eine Sache, das ist so eine Lehrmeinung oder das ist etwas, wo jemand irgendwas in den Raum stellt und dass wir das an vielen Stellen beweisen, im Alten Testament wie im Neuen Testament oder an anderen Dingen. Und ich nehme mal nur eine Stelle heraus, weil wir, so könntest du bei dem Thema ganz tief gehen und viele, viele biblische Stellen da herzuziehen, aber ich nehme mal eine Stelle raus, wo Jesus diese Sichtweise bestätigt, die der Vater uns im 1. Mose als Grundprinzip gegeben hat. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und Jesus greift das auf, Johannes 17, Vers 22, oder ihr könnt auch im Vers 11 nachgucken, in diesem ganzen Kapitel, Johannes 17, aber ich nehme jetzt mal den Vers 22, wo Jesus sagt, ich habe die Herrlichkeit, die du, also der Vater, mir gegeben hast, ihnen, also seinen Nachfolgern, seinen Jüngern gegeben. Warum? Auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Auch Jesus bestätigt das. Es braucht ein Einssein der Geschwister untereinander. Ein Einssein, und ich hatte das vorher schon gesagt, ein Einssein wir mit dem Vater und ein Einssein unter uns als Geschwister. Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ja, und alleine dieser kleine Satz aus Johannes 17, Vers 22, dass sie eins seien, gibt es manchmal schon eine Menge Fragezeichen und eine Menge Sachen, die Realität, da sind wir an vielen Stellen vielleicht nicht so eins. Und ich hatte das vor uns gesagt, das eine sind unsere Erfahrungen und das andere ist Gottes Plan und Gottes Ziel. Und das allererste, was wir machen müssen, wir müssen uns in Übereinstimmung bringen mit dem, was Gott will, wie Gott die Sachen sieht. Und wenn Jesus sagt, die Einheit unter den Menschen, die mich lieben, die mir nachfolgen, die sich als meine Jünger bezeichnen, Da ist eine Einheit, da soll eine Einheit da sein, dass man sagen kann, dass sie eins sind. Sowohl mit dem Vater als auch untereinander. Und das ist erstmal das Erste, worauf wir uns festlegen müssen. Und sagen, Jesus, das ist dein Plan. Gott, du hast das gesagt, der Vater hat das gesagt, der Sohn hat das gesagt, dann sage ich das auch. Und vielleicht noch eine dritte Stelle, um das nochmal herauszuheben oder zu bestätigen. Auch die Apostel haben so gelehrt. Also wir finden in der Bibel nicht nur den Gemeinschaftsgedanken, weil Gott das mal in der Schöpfung verankert hat. Wir finden das nicht nur, weil Jesus auch Gemeinschaft als etwas gestellt hat, wo er sagt, das, dort will ich hin. Das kommt dabei raus, meine herrliche Brautgemeinde, ohne Flecken und Runzeln. Und die Apostel haben das natürlich aufgenommen und haben gesagt, wenn ihr zusammen seid, dann geben wir euch in Grundprinzip, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir etwas das erste Mal in der Bibel finden, ist es ein Grundprinzip, was Gott immer verfolgt. Und wenn wir lesen, wo finden wir das allererste Mal eine Gemeinde? Wo ist das erste Mal von einer Gemeinde von Gläubigen die Rede, die Jesus Christus folgen? Ich meine, es ist also nicht vom Volk Gottes, von den Juden, die sich auch als Gemeinschaft verstanden haben, von der Gemeinschaft der Christen. Das finden wir das allererste Mal nach der Predigt von Petrus nach Pfingsten. Daraufhin entstand eine Gemeinde. Da gingen Dinge voran, wie Buße, wie Erkenntnis, wie dieses Augenöffnen. Was haben wir gemacht? Wir haben den Messias, den wir seit Generationen erwarten, wo unsere Väter und unsere geistlichen Führer forschen und uns es gezeigt haben, wie im Jesaja das steht, dass der Messias kommt. Diesen Messias haben wir ja gekreuzigt. Was haben wir denn hier gemacht? Aufgrund dieser Tatsache kommt die Erkenntnis nach der Predigt, es kommt das Umkehren, weil die völlig ratlos waren und haben den Petrus gefragt, was soll man jetzt machen? Ist es jetzt vorbei? Und er hat gesagt, es gibt den Weg von Buße und dann lasst ihr euch taufen auf den Namen des Jesus Christus und dann folgt ihr ihm nach. Und kurz darauf ist etwas geschrieben, eine kurze Inhaltsbeschreibung für eine Gemeinde. In Apostelgeschichte 2, Vers 42, ein ziemlicher Standardvers, den hoffe ich mal, viele kennen. Und da steht drin, was die gemacht haben. Diese Gruppe der Gläubigen, die gesagt haben, wir müssen zurückkehren zu Jesus. Wir müssen das, was wir falsch gemacht haben, vor ihm hinlegen, ihm bitten, dass sein Blut uns davon befreit. Wir müssen uns ganz klar positionieren, dass wir Christen sind, dass wir ihm folgen. Und dann wollen wir zusammen leben. Und dann sagen die, passt auf, da gibt es so vier Säulen, auf die solltet ihr aufpassen. Und die sollten immer da sein unter euch. Und da ist geschrieben, dass diese Christen, diese Menschen, die quasi, wenn wir von der ersten Gemeinde, von der Urgemeinde reden, da ist es beschrieben, was sie ausgemacht hat, was das Wichtigste war. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Also sie haben sich ernährt vom Wort Gottes und von dem, was von Gott kam. Sie blieben in der Gemeinschaft. Da ist genau dieses Wort, dieses Koinonia, verwendet. Sie blieben in dieser Gemeinschaft, wo sie etwas miteinander teilten, wo sie etwas gemeinsam hatten und wo sie in der Verbindlichkeit blieben. Sie blieben und im Abendmahl, also im Brotbrechen, steht es in manchen Übersetzungen, und sie haben miteinander gebetet. Und letztendlich, wenn man sagt, was macht eine gute und funktionierende, oder wie komme ich zu einer funktionierenden Gemeinschaft? Und ich glaube, dass wir weniger uns da nach psychologischen Maßstäben und nach irgendwelchen Sachen richten sollten, wie es denn in einer Menschengemeinschaft funktionieren würde. Wenn wir das tun, was in Apostelgeschichte 2,42 steht, dann wird es funktionieren. Weil dann wird die Lehre uns Offenbarung geben, die gesunde Lehre wird uns Offenbarung geben, wo man vielleicht falsch liegt, oder wird uns Bestätigung geben, wo wir richtig liegen. Wird uns ermutigen, die Gemeinschaft wird uns schützen, halten oder nötigenfalls korrigieren, aber nicht fallen lassen. Ich glaube, eine Gemeinschaft ist herausgefordert, jeden, der sich verändern will, auch zu halten. Was anders ist, wenn Leute in einer Gemeinschaft sich nicht verändern wollen, dann müsste man sich das anschauen. Aber wir dürfen Schwäche in einer Gemeinschaft, Schwäche und Unwilligkeit nicht verwechseln. Die Schwachen brauchen die Gemeinschaft. Die Unwilligen werden wir am Ende sowieso nicht halten können. Es ist manchmal schwer, das auf den ersten Blick zu sehen. Und dazu braucht es eben die Gemeinschaft, dass da auch mehrere schauen, dass wir in der Gemeinschaft bleiben. Und wenn wir neben der Lehre regelmäßig miteinander uns daran erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist, dass sein Blut für unsere Sünden vergossen wurde, sprich das Abendmahl, wenn wir regelmäßig miteinander beten, dann wird Gemeinschaft funktionieren. Ich glaube, behaupten zu können, eine Gemeinde, die zusammen betet, bleibt auch zusammen. Da ist ein Schlüssel. Und da brauchen wir, dass dann kommt, solche Dinge wie innere Heilung und unsere Vergangenheit und wo da so einige Blockaden sind, die werden kommen, aber die sind nachgeordnet. Vorgeschaltet sein muss sagen, wir richten uns in unserem Leben als Gemeinschaft nach dem Standard von Wort Gottes und dann werden die anderen Dinge nachkommen. Dann wird sowohl unsere persönliche innere Heilung die Chance haben und nachkommen, genauso wird auch das nachkommen oder als nächstes kommen, dass wir in dieser Gemeinschaft auch unsere Berufung und unseren Dienst entdecken und dann ausgerüstet sind, aus der Gemeinschaft heraus auch für den Herrn das zu tun, für was er uns begabt oder berufen hat. Also kommt in diesen Basics, in diesen Säulen für Gemeinde auch wieder Gemeinschaft vor. Also können wir mit Fug und Recht behaupten, Gemeinschaft ist ein Grundprinzip der Bibel und wir brauchen das. Im 1. Johannes 1, 6 und 7 steht, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, in einer transparenten Gemeinschaft meint das, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir im Licht leben, wenn wir bereit sind und sagen, ich will in so einer Gemeinschaft leben, dann sind wir miteinander verbunden. Dort steht genau das gleiche Wort im Urtext, was auch an anderen Stellen, zum Beispiel in der Apostelgeschichte 2,42, für Gemeinschaft verwendet wird. Miteinander verbunden. Das ist diese Gemeinschaft, etwas miteinander teilen, etwas gemeinsam haben, an etwas Anteil haben, was uns gemeinsam gehört. Und das ist eben nicht beliebig. Gemeinde ist eben nicht etwas, wo man sagt, das ist so eine Kreation oder eine Sache, wo ein paar hauptamtliche, vielleicht angestellte Leute da irgendwie im Programm bieten und ich gehe halt in die Kirche oder in die Gemeinde, weil andere ins Theater oder ins Stadion gehen. Und das ist halt meine Art, mein Bedürfnis von Gemeinschaft zu stillen. Das ist es nicht. Gemeinde ist eine Familie, ein Bund, wo andere auf mich angewiesen sind und ich auf andere angewiesen bin. Und das stellt auch einen Anspruch an mich. Weil je gesünder ich bin in meiner persönlichen Entwicklung und je kräftiger ich auch und geistlicher ich auch bin, desto mehr wird das einen gesunden Einfluss auf die Gemeinschaft haben. Und je kaputter ich bin und je mehr ich versuche, das zu verstecken und da mich zurückzugehen, desto mehr wäre ich auch ganz logisch in der Gemeinschaft zu einer Belastung. Und um keine Belastung in der Gemeinschaft zu sein, ist die Lösung nicht, dich noch ein bisschen mehr zurückzuziehen und dich noch ein bisschen mehr zu verstecken und noch ein bisschen geschickter deine Fassade aufrechtzuerhalten, sondern die Lösung ist, ich setze mich dem Licht Gottes aus, ich lasse Heilung in mein Herz, es kommt Wiederherstellung und damit werde ich stark und auch bin nicht mehr so verletzlich, bin nicht mehr so ängstlich, Vertrauen wächst und ich kann das an andere weitergeben. Ich möchte mit euch so als nächstes durch eine Bibelstelle hindurchgehen, die das exzellent bezeichnet und uns einige Kennzeichen dieser Koinonia, dieser Gemeinschaft, wo dieses Wort wieder verwendet wird, genauer beleuchtet. möchte das also jetzt mit euch mal durchgehen durch die Stelle in Philipper 2 ab dem ersten Vers. Und dort wollen wir uns mal einzeln einige Sachen anschauen, die wichtig sind, die diese Gemeinschaft der Gläubigen, dieses kennzeichnet, wie Gott das meint. Ich lese diese Passage mal im Philipper 2 vom 1. bis 5. Vers mal komplett einmal vor und dann schauen wir uns dann im Einzelnen noch einmal an, was da alles Interessantes drinsteht. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Jesus Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten durch den Heiligen Geist, Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von anderen Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Also ihr merkt schon, hier wird es sehr, sehr konkret im Wort Gottes und damit auch, was ich gesagt habe, auch sehr einfach, weil wir hier sehr deutlich ablesen können, worüber Gott sich freut und was die Maßstäbe dieser Gemeinschaft sind. Und wir finden so einige interessante Sachen und da möchte ich mal der Reihe nach ein bisschen mit euch durchgehen. Das Erste, was wir dort finden, entschlossen zusammenhalten. Ich denke, entschlossen zusammenhalten, das zeigt sich schon dieser Ausdruck, ich muss mich für was entschließen. Ich muss auch was festlegen. Und manchmal ist unser Zusammenhalten wirklich davon abhängig, dass ich habe mich festgelegt. Ich gehöre hierher, ich will hier sein, in dieser Gemeinschaft. Und daran halte ich fest. Ich gehe jetzt natürlich dieses entschlossen Zusammenhalten und auch durchhalten und dranbleiben. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir von einer gesunden, bibeltreuen Gemeinschaft ausgehen. Also diese ganzen Sonderfälle, das lassen wir jetzt mal weg. Was ist dann, das können wir später auch mal klären, was ist, wenn es in unserer Gemeinschaft meinetwegen nicht mehr das Wort Gottes im Mittelpunkt steht? Dann reden wir auch nicht mehr von dieser Koinonia, dann reden wir auch nicht mehr von dem gottgewollten Gemeinschaft. Also das stelle ich jetzt einfach mal als gegeben voraus und rede auch so zu euch, weil ich euch persönlich kenne ich euch ja noch nicht, aber durch den Axel, durch die Dienste, die er war, durch das Wahrnehmen, was zu eure Ziele sind, durch das Kennen, das wir in Markus schon kennengelernt haben und manche uns auch schon mal besucht haben, dass ich sage, das, was wir erkennen hier oder was wir hier sehen, ist etwas, wir wollen dem Herrn folgen und wir wollen das gemeinsam. Wir sind nicht genau sicher, ob wir alles richtig machen, das sind wir in Zwickau auch nicht, aber wir wollen eins, Gott, du bist da, du passt auf uns auf, du korrigierst uns und wir wollen hier zusammen sein. Also von so einer Gemeinde und das mit dem Ziel Brautgemeinde, davon gehe ich also aus. Also sonst ermutige ich niemand, entschlossen zusammenzuhalten, wenn jemand schon unbiblische Lehre von der Kanzel verbreitet. Ne? Also ihr versteht mich richtig, nicht, dass er sagt, nö, da sind wir angewiesen worden, entschlossen zusammenzuhalten und da kann ich nicht mal fort und jetzt muss ich mir alles gefallen lassen. Also bitte nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Sondern wir reden von dieser Art Gemeinde, von Leuten, die gemeinsam dieses gemeinsame Ziel haben. Brautgemeinde. Ich weiß nicht wie und wenn ich dabei bin, wird es schwierig ohne Flecken und Runzel, aber naja, Gott wird schon Gnade geben. Wir kommen dorthin und Jesus wird sich freuen, wenn er diese Gemeinde zu sich holt. Und am Ende müsst ihr auch eins wissen, ihr wiederum, ihr seid untereinander einzelne Glieder und sollt untereinander funktionieren. Aber ihr seid wiederum ein Glied von anderen Gemeinden, die das gleiche Ziel haben. Und die Brautgemeinde wird nicht nur aus Gummering kommen, die wird auch nicht nur aus Zwickau kommen. Die wird aus vielen Teilen der Welt, nicht nur von Deutschland, kommen. Und diese Teile der Welt, wo diese Brautgemeinde herkommt, die euch vielleicht gar nicht kennen, die braucht aber eins von euch, dass ihr auch bemüht seid, ohne Flecken und Runzeln zu sein, weil sonst wird der gesamte Leib nicht komplett. Also es ist ein wichtiger Auftrag, den ihr nahezu weltweit habt. Ihr müsst gucken, dass ihr so sauber, sprich so nah wie möglich am Herrn seid, so brennend wie möglich am Herrn, so bibeltreu, wie euch das irgendwie gelingt, damit die anderen auch davon profitieren können. Vielleicht seid ihr hier in Gummeringen nur ein kleiner Finger von diesem Leib. Aber wenn dieser kleine Finger eine Nagelbettentzündung hat, ich weiß nicht, wer das schon mal irgendwie hatte. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent das vom Körper sind. Das ist verschwinden. Das ist eine einstellige Prozentzahl. Aber du kannst im Bett liegen bleiben, es geht nichts mehr. Der Fingerschmerz, die Nagelbettentzündung. Und ihr könnt es euch nicht leisten, als Teil des Leibes Christi eine Nagelbettentzündung zu haben. Genauso wie wenig wir uns das in Zwickau leisten können, weil wir das dem Herrn einfach schuldig sind. Und da gibt es Zusammenhänge, die sind uns jetzt nicht bewusst, aber dem Herrn sind sie bewusst. Weil er hat seine Kinder überall und sagt, Mensch, schaut auf das, wo ihr gesetzt seid und haltet entschlossen zusammen. Komme ich zum nächsten. Was sind denn so Dinge, warum wir manchmal nicht so entschlossen zusammenhalten? In dieser Übersetzung, die ich euch vorgelesen habe, können wir herausziehen, oder es ist so ausgedrückt, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Und ich glaube, das sind wir schon richtig im Alltag. Wie schnell lassen wir etwas zu, dass uns etwas gegeneinander aufbringt? Das kann der Reinigungs- oder der Schlüsseldienst sein. Das muss noch nicht einmal irgendwelche große, geistliche, biblische, tiefgründige Dinge sein, wo ich sage, also hier mit dem Umgang und den Geistesgaben und ist das nur apostolisch oder ist das nicht apostolisch und da bin ich ein bisschen anderer Meinung und das Kopftuch ja oder nein. Also es gibt ganz andere Dinge, die uns gegeneinander aufbringen können. Das ist es eigentlich alleine, reicht das schon, wenn wir uns irgendwo verabreden, und einer unserer lieben Brüder kommt immer zu spät. Ich sage, ich kann eigentlich 10 Minuten später losfahren, weil der ist eh nicht da. Aber, ja, also wir haben mal so einen schönen Satz gehört, an dem wir auch lernen mussten. Also wir sind da auch keine Überflieger, was das betrifft. Aber Unpünktlichkeit ist schlicht und ergreifend Diebstahl an der Zeit des anderen. So einfach ist das. Und wenn die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen, dann darf ich auch meinem Bruder und meiner Schwester die Zeit nicht stehlen. Wenn wir uns was ausgemacht haben, uns 19.30 Uhr zu treffen, dann bin ich 19.30 Uhr da. 19.25 Uhr, wenn es geht, aus Liebe zu dem anderen. Das sind solche Kleinigkeiten. Aber das ist das, was die Bibel sagt. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Und dann kann es passieren, dass du zu denen gehörst, die sagst, oh, das hat er aber ins Schwarze getroffen, das ist genau mein Ding. Ich bin immer die 5 Minuten zu spät. Dann passt auf. Dann lasst euch das doch mal sagen von dem einen oder anderen, weil ich kenne euch nicht persönlich, und seid nicht gleich beleidigt. Der hat jetzt was gegen mir. Weil der, sicherlich, der Ton macht die Musik und alles, wenn ich den dann immer in einer falschen Art und Weise anspreche, aber passt auf, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Das ist, ich meine damit solche Dinge wie innerer Groll. Das sind diese Sachen, die uns gegeneinander aufbringen, die sind weit vor der Stufe, wo es offenen Streit gibt. Und damit beginnt das aber. Ich habe es zugelassen, dass mich etwas innerlich aufbringt, so innerlicher Groll, das nervt mich endlos, aber meine Menschenfurcht lässt mir es eben auch nicht zu dem Bruder oder der Schwester mal zu gehen und sagen, du, sag mal, ich habe mal eine Frage, ich weiß nicht, kann ich dir einen Gefallen tun, ich würde dir eine Uhr schenken oder irgend sowas, dass man das ein bisschen freundlicher verpackt. Aber dass man nicht als Menschenfurcht sagt, ich traue mich nicht, das anzusprechen. Ne? Und da beginnt der innerliche Groll und das ist weit vor dem offenen Streit. In der Regel, das ist unsere Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn es offenen Streit gibt, ist es meistens, oftmals schon zu spät und da ist vieles vorangekommen. Da hat man viel zugelassen. Da hat man das entschlossen Zusammenhalten schon längst ad acta gelegt. Dann hat man schon lange zugelassen, dass der mich nervt und dass ich da genervt bin, ist auch mein gutes Recht. Und das lasse ich mir jetzt auch nicht mehr nehmen. Und entweder ändert der sich oder ich lasse mit mir nicht mehr reden. Und irgendwann platzt das. Und das sagt das Wort Gottes. Passt da auf, geht da vorher schon ran und lasst das gar nicht erst zu. Das heißt, gehen wir mal weiter in dieser Liste, einander in Liebe begegnen. Ja, einander in Liebe begegnen, das ist so ein schöner Satz. Und das gelingt uns nicht immer gleich. Aber auch das, glaube ich, müssen wir trainieren untereinander. Das müssen wir ein Stück einüben. Und ich komme noch drauf, wenn wir an einer anderen Stelle, die Liebe müssen wir uns in einer gewissen Weise auch von Gott schenken lassen. Und da kommen wir zu diesem Zusammenhang. Der Zusammenhang unserer Gemeinschaft, Qualität unserer Gemeinschaft mit der Qualität der Gemeinschaft, die ich mit Gott habe. In der Regel sind wir Menschen nicht so leistungsfähig, was das Thema Liebe betrifft. Es fällt uns leichter bei Leuten, die alles so machen, wie wir das wollen. Wenn wir Leute lieben sollen, die in ihrer Art einfach anders sind und die in verschiedenen Dingen, dann fällt es uns schon wesentlich schwerer. Und dort brauchen wir zwingend diese Geschichte, dieses Zusammenspiel mit dem Herrn. Sag, Herr, mach mich an dieser Stelle stark. Wir dürfen das mal zugeben, auch vor Gott, dass uns was nervt. Also wir brauchen kein Theater spielen und sagen, ja, in der Gemeinde ist alles Liebe, ist alles gut und das darf man ja nicht sagen und dann muss man mit allem zufrieden sein, das ist Käse. Aber zuerst gehen wir damit zu Gott. Bevor der Groll kommt und bevor ich merke, meine Liebe geht flöten, dann gehen wir damit zu Gott, bringen das vor Gott und lassen uns dann dort stärken. Und dann gibt es vielleicht den ein oder andere Idee, dass man mal mit dem Betroffenen reden kann und so weiter. Gott macht da Türen auf. Aber wir müssen sagen, ich entscheide mich, dass wir uns in Liebe miteinander begegnen. Und da gibt es noch viele solche Facetten, auch wenn wir etwas sagen, der Ton macht die Musik. Und eine andere Geschichte ist auch noch, nicht immer ist der passende Zeitpunkt. Auch das braucht geistliches Wachstum untereinander für unsere Beziehung. Einfach zu sagen, Moment mal, das war jetzt Freitagabend, da ist auf Montage, da stand 2 Stunden im Stau. Ich glaube nicht, dass es jetzt der Moment ist, dem zu sagen, du bist immer unpünktlich, weil er jetzt gerade mal wirklich nicht dafür kann. Also seid mal ein bisschen weise und wir haben doch noch alle ein bisschen Verstand. Das kann man ein bisschen abschätzen, wenn wir sagen, also jetzt nicht, vielleicht ein andermal. Und das hat was damit zu tun, einander in Liebe zu begegnen, zu gucken, in welchem Ton, zu welchem Zeitpunkt. Und möglicherweise fällt uns das schwer, das richtig einzusortieren, wann verhalte ich mich wie. Aber dazu haben wir ja uns untereinander. Und da reicht das manchmal zum Beispiel für die, die verheiratet sind oder jemand, die gute Freunde haben, sagen, ich muss mal fragen, sagt man da was oder sagt man da nicht? Da können wir uns auch mal absprechen. Das ist nicht das Niveau, wo wir sagen, wir haben jetzt über Dritte geredet. Sondern ehe ich Unfrieden in die Gemeinde bringe, kann ich vielleicht mal den einen oder anderen Bruder oder Schwester fragen, würdest du das auch sagen? Und manchmal sagt mir jemand, komm, lass es durchlaufen, das lohnt sich nicht. Und ein anderer sagt, ja, komm, wäre vielleicht mal dran. Was da sehr wichtig ist und was diese Bibelstelle uns auch sagt, ist ein gemeinsames Ziel haben. Das kennzeichnet die Gemeinde und das ist ein wichtiges Fundament, warum ich sage, ich kämpfe um die Liebe. Wenn ich das nicht habe, dieses gemeinsame Ziel, sagt, wir wollen dem Herrn entgegenwachsen, wir wollen stabil und gesund sein, dass uns Gott uns auch im Reich Gottes verwenden kann, wir wollen diese Brautgemeinde werden, wir behaltet euer Ziel. Nötigenfalls unterhaltet euch mal bei irgendeiner Gemeindeversammlung, wenn ihr unter euch seid und keine Gäste da sind, mal darüber sagen, was haben wir denn für Ziel? Wo wollen wir denn hin? Und was haben wir denn gemeinsam? Sehen wir das alles so, wie die Bibel das sagt? Diese verbindliche Gemeinschaft, dieses feste Ding, dass wir eine Brautgemeinde werden wollen, von der auch wiederum, wenn die gesund ist, Dienste ausgehen können. Das heißt also, ich rede hier nicht davon, dass wir irgendwas schaffen müssen, damit er schön im eigenen Saft bratet, bloß in dem eigenen Saft muss genug Liebe sein. Das ist Käse. Das fließt auch immer wieder über. Aber oftmals wollen Leute auch ganze Gemeinden eine Menge überfließen lassen, aber da ist, was da überfließt, da brodelt der Ärger und da brodelt die negative Stimmung und nicht die Liebe und die Kraft, die wir von Gott empfangen haben. Und wenn er aber sagt, das ist unser Ziel. Wir haben in Zwickau mal damit angefangen, da haben uns auch unsere damaligen Freunde, die uns von apostolischer Sicht her gegründet haben, Freunde aus Holland, die haben uns mal eine Frage gestellt, als wir, also kurz nachdem wir aus der Kirche rausgeflogen waren und dann irgendwie nicht so richtig wussten, wie es weitergeht. Und dann saßen wir ja, vielleicht in so einer Runde, in so einer Menge wie hier. Wissen nicht, ob mehr, ob weniger. Jedenfalls hat er uns gefragt, wer von euch möchte an diesem Ort hier in Zwickau für den Herrn eine Gemeinde bauen oder so ähnlich. Oder hier mit dabei sein, wenn der Herr eine Gemeinde baut. Und die, die das wollen, die stehen jetzt auf. Und mit denen wird Gott was tun. Und ich weiß, dass wir damals zu 98% dort vielleicht aufgestanden sind. Und ich weiß heute noch, wer da neben mir stand. Und ich weiß und ich bin dankbar, dass die allermeisten, die damals aufgestanden sind, heute noch mit mir in der Reihe sitzen in Zwickau. Und das war eine Entscheidung, wo wir ein Ziel ins Auge gefasst haben. Sagen, das ist unser gemeinsames Ziel. Wir wollen Gemeinde bauen. Und das habe ich persönlich bis heute nicht vergessen. Und ich erlebe auch Dinge, die mir nicht so schmecken in der Gemeinde. Und da müssen wir gucken, auch als Älteste manchmal, oder irgendwie sagen, hey, wie gehen wir jetzt damit um, wie lösen wir das? Aber ich habe es nie gestattet, dass ich mein Ziel aus den Augen verliere. Das Problem ist das eine, und dass es manchmal Dinge gibt, die nicht so schön sind und die besser sein könnten, das ist okay. Das ist nicht okay, aber das ist halt vorhanden. Ne? Aber das Ziel, das darf mir das Ziel nicht aus den Augen reißen und zu sagen, ja, dann vergiss es, dann wird es wahrscheinlich nie was. Aber ein Kennzeichen dieser Koinonia, dieser Gemeinschaft, die Bibel meint, die am Ende die Brautgemeinde darstellen wird, diese Menschen haben ein Ziel. Die sagen, da wollen wir hin. Da wollen wir hin zum Herrn. Das ist das Ding, wo wir uns ausrichten. Egal, koste es, was es wolle. Wir gehen da durch, wir bleiben am Herrn. Und wir beten für Frieden oder wir beten für Versöhnung, wenn es nötig ist. Wir beten für das, was wir vielleicht nicht haben. Ja, eine weitere Sache, die ich hier gefunden habe, die wir hier rausnehmen können. Was kennzeichnet diese Gemeinschaft? Keine Rechthaberei. Das ist ein beliebtes Ding und auch ein sehr schweres Ding, dass wer von uns will denn nicht gerne Recht haben? Wir sehen irgendeine Sache und haben eine Meinung zu einer Sache und gehen erstmal davon aus, ich habe schon Recht. Ist es in vielen Stellen bestimmt auch wahr, dass du Recht hast, aber an manchen Stellen hast du vielleicht nicht Recht. Aber dass es verschiedene Meinungen gibt, ist auch in der Gemeinde kein Problem. Das Problem beginnt dann, wenn Rechthaberei losgeht. Ja, aber das lasse ich mir jetzt nicht, also das kann also hier gar nicht sein. Dann wird es komisch. Und dann spielen Komponenten eine Rolle wie unser Eigennutz. Dann kommt ganz schnell Streitsucht, Selbstsucht und Egoismus ins Spiel. Und das sind Dinge, die müssen vor dem Herrn gestorben sein, sonst funktioniert Gemeinschaft nicht. Ja, das nächste, was ich da gefunden habe oder was ich euch da mitgeben will, keine Überheblichkeit. Das sind leider Dinge, die schnell dazu kommen, dass die Dinge unter uns Spannung kriegen, dass es irgendwie komisch wird, weil wir vielleicht einen falschen Ehrgeiz haben, Dinge tun, um Anerkennung bei Menschen zu erzeugen und aus einer falschen Motivation irgendwie vorwärts gehen wollen. Und in irgendeiner Weise dort, das ist alles irgendwie, steckt alles in diesem Wort drinnen, mit dieser Überheblichkeit, diesem falschen Ehrgeiz, irgendwo vorwärts zu gehen, wo wir etwas aus unserer eigenen Kraft heraus tun wollen und nicht aus dem, wo es sagt, ey, das ist vom Herrn. Und das tun wir jetzt. Und da können solche Dinge passieren und dann kommt noch ein entsprechendes Auftreten dazu, dass wir uns über andere überheben, vielleicht eher die Fehler. Man kennt das aus dem Wort Gottes mit diesem Splitter, den wir ganz schnell sehen, den ich so hier bei jedem von euch sehe, also die Fehler, dass er so wahrscheinlich, so wie ich, wenn ich mich so umgucke, hat jeder so einen Splitter im Auge von euch. Und mir fällt eigentlich gar nicht auf, was für einen immensen Balken ich in meinem Auge habe. Also das sind solche Sachen, denkt daran. Bevor ihr auf den Splitter guckt, es kann sogar sein, du siehst das richtig, aber es ist nicht das Erste, auf was du siehst und sehen sollst, sondern schau mal, Herr, wo ist denn das dann? Ist da bei mir alles in Ordnung oder ist das, bin ich schon überheblich? Sehe ich meinen Balken im Auge nicht mehr, aber dein Fehler, ja, das sehe ich ja ganz deutlich, das geht ja gar nicht. Das zerstört die Gemeinschaft, die Gott will. Ja, das heißt, kommt in diesem Text hier auch vor, demütig sein. Demütig sein. Ja, also selbst, also man könnte über alles eigentlich einzelne Seminartage halten, über das ganze Thema Demut. Es hat nur so viel mal, Demut hat manchmal so ein bisschen den falschen Anstrich, was die Bibel gar nicht mit Demut meint. Also die Demütigen sind die Schwachen. Das sind die, die alles mit sich machen lassen und irgendwie, das hat mit Demut gar nichts zu tun. Also Demut ist eine ganz andere Liga. Demut ist was für richtig starke, charakterfeste Menschen. Die können sich demütigen, nämlich indem sie dem anderen höher achten wie sich selbst. Indem sie von dem anderen höher denken, dem anderen auch gute Dinge unterstellen und nicht davon ausgehen, sich selber zu schützen, selber zu gucken, dass sie nicht unter die Räder kommen, sondern sagen, Gott wird mich verteidigen, Gott wird für mich sein und ich kann da ganz entspannt sein. Demütig sein ist eine ganz, ganz wichtige Charaktereigenschaft. Demut ist eigentlich sowas, vielleicht mit anderen Worten gesagt, das ist der Mut, sich auf Gott zu verlassen. Dass Gott mit mir ist, dass Gott auch vielleicht in einem Konflikt die Wahrheit aufdeckt, zu mir steht oder Frieden schenkt, wie auch immer die Situation ist, da sein kann. Demütig sein ist etwas, wonach wir streben müssen, was wir unbedingt ins Auge fassen müssen, damit Gemeinschaft funktioniert. Ja, wenn wir den anderen höher achten wie uns selbst, dann schließt das natürlich solche Facetten mit ein, auf den anderen achten, damit es ihm gut geht. Den anderen nicht als meinen Bruder, als meine Schwester in erster Linie zu sehen, was macht denn der oder die noch alles falsch, sondern mal so rumsehen, was braucht denn der oder die, damit es ihr gut geht. Vielleicht erst einmal eine Ermutigung, vielleicht einmal ein Lob, vielleicht einmal, ja, danke, dass du da bist, danke, dass ihr so einen starken Dienst macht als Lobpreisteam, das ist nicht selbstverständlich. Wir genießen die Gegenwart Gottes und hier steht vielleicht vorne jemand, der selber gar nicht so sehr die Gegenwart Gottes spürt oder das vielleicht gar nicht so sehr, weil er sagt, was ist das nächste Lied, wo muss ich denn hin? Ja, da geht vielleicht einiges ab, aber er sagt, ich mache das, weil ich will, dass andere in der Gegenwart Gottes richtig sind und alles. Das sind solche Dinge, wo man sagt, man braucht vielleicht mal ein Lob oder was auch immer. Auf den anderen achten, damit es ihm gut geht. Und diese ganzen Dinge, die ich hier für Gemeinde erzähle, die für die Gemeinschaft so wichtig sind, die beginnen natürlich in der kleinsten Gemeinschaft untereinander. In meiner Freundschaft, im Umgang mit meinen Freunden, mit meinen Geschwistern, mit meinen Ehepartnern, mit meinen Kindern. Dort übe ich das ein. Was brauchen die anderen? Brauchen meine Kinder mal ein Lob und alles? Wenn ich dort, wer nicht im Kleinen treu ist, das ist, ob du das auf Geld anwendest oder auf Beziehungen oder auf alles, das ist auch so ein Grundprinzip. Gott will, dass wir im Kleinen treu sind, damit er uns über das Nächste setzen kann. Und deswegen müssen wir auch beim Bau von Beziehungen im Kleinen treu sein. Wie gehe ich zu Hause mit meinen engsten Verwandten, Bekannten um, dort, wo es niemand sieht? Ich brauche dann in der Gemeinde dann nicht in großen Frommen rauszukehren, wenn es zu Hause nicht funktioniert. So ist das Prinzip vom Wort Gottes, im Kleinen treu zu sein, auf den anderen achten, dass es ihm gut geht. Das beginnt dort. Ja, ermutigen, hatte ich da gesagt. Ja, trösten, Mitgefühl und Erbarmen. Das ist also eine ganze Menge, die hier in verschiedenen Übersetzungen da zu finden sind oder was diese Worte, die das, je nachdem, was ihr für Übersetzung habt, da anders vielleicht ausgedrückt sind. Aber das ist das, was dieser Philipper Stelle mein, diese ganzen Geschichten. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Das steht so da, als wenn Paulus hier sagt, also eigentlich brauchst du das eigentlich nicht zu sagen. Das ist doch eigentlich so irgendwie, ne? Das ist doch eigentlich klar, ne? Ihr seid doch eigentlich hauptamtliche Ermutiger. Ist es so? So sollte es sein. Und so möchte das das Wort Gottes. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Sagen, das ist wirklich, geht dort die richtigen Schritte. Und am Ende schreibt es im Vers 5, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus auch hatte. Und wir hatten das vor uns, wo ich das schon mal erwähnt hatte, mit der Brautgemeinde ohne Flecken und Runzel. Ich gesagt habe, das ist nicht in erster Linie, ist die Brautgemeinde dann Brautgemeinde, wenn sie keine Fehler mehr macht, sondern wenn jeder Beteiligte die richtige Haltung hat. Und das ist die Haltung, auch das, was ich jetzt alles aufgezählt habe, vom entschlossenen Zusammenhalten bis zum herzlichen Erbarmen. Ihr könnt euch das zu Hause auch mal in Ruhe durchlesen, was das für eine Menge von guten Dingen sind, wo Gott sagt, hier, legt da einen Wert drauf, geht in diese Richtung, dann funktioniert eure Gemeinschaft. Und am Ende ist es nicht ein Einhalten von verschiedenen Punkten, wo ich sage, heute ermutigt, Haken ran, heute jemand lieb gehabt, Haken ran, heute... ist viel zu mühselig. Am Ende ist es zusammengefasst eine Lebenshaltung, wie wir miteinander umgehen. Und da spreche ich von einer Haltung, die vertrauend ist, die wohlwollend ist, die hoffnungsvoll ist und natürlich auch realistisch ist. Zum Beispiel realistisch sein, da ist nicht immer alles perfekt. Aber ich bin wohlwollend, weil jeder von uns will. Ich will und ich unterstelle das meinem Bruder und meiner Schwester auch, dass sie auch wollen. Und dass erstmal auf dieser Basis erst einmal was wächst. Dass erst einmal auf dieser Basis ein festes Fundament geschaffen ist für alle die, die sagen, wir haben das gemeinsame Ziel. Wir haben das ins Auge gefasst. Wir tragen das gemeinsam in unserem Herzen. Und wir werden alles, ich werde meinen Beitrag zu tun, dass es funktioniert. Das habe ich mir vorgenommen, für mich zu Hause in Zwickau, in unserem ältesten Team und in der ganzen Gemeinde. Ich habe gesagt, wenn ich irgendwas tun kann, dann will ich wenigstens meinen Beitrag dazu tun, dass es nicht wegen mir Streit gibt. Ich will gucken, dass ich mir was sagen lasse. Ich will gucken, dass ich auch, ja, vielleicht wieder mal aufmerksam. Das ist immer so eine Sache. Manchmal hat man so eine Phase, da sagst du, Mensch, hier könnte man sich mal bedanken, hier könnte man das machen. Und dann gibt es immer wieder eine Phase, wo das ein bisschen wegrutscht. Aber wenn du immer wieder sagst, ey, das, ich will hier weiter, dann gibt Gott Gnade und dann segnet Gott unsere Gemeinschaft. Also Philipper 2, Vers 1 bis 5, das ist so ein bisschen wie ein Vorplan für unsere Gemeinschaft. Was Gott sagt, hey, so leg da Wert drauf, das ist mir wichtig. Ja, und das Ganze funktioniert natürlich nicht, wenn ich keine lebendige Beziehung zu meinem Herrn habe. Weil dann wird es etwas, wo ich ohne Beziehung mit dem Herrn immer noch vollgefüllt mit meiner Bitterkeit vielleicht oder mit meinen Verletzungen versuche, vielleicht irgendwie das Richtige zu machen und merke, dass ich da immer scheitere. Das heißt, Dinge, wo ich in dieser Gemeinschaft auch merke, das fällt mir schwer. Mir fällt schwer zu vertrauen. Mir fällt schwer, positiv eingestellt zu sein in dieser Gemeinschaft. Das kann durchaus sein, weil wir ja alle irgendwo herkommen, wo wir, ja, letztendlich kann man es mal zusammenfassen, wir kommen alle aus einer gefallenen Schöpfung und jeder kann jetzt seine Familie hernehmen, wo hat er was erlebt, wo hat er Defizite und so weiter. Und du bist nicht automatisch einfach durch deine Taufe oder durch deine Wiedergeburt gemeinschaftskompatibel. Da braucht es Lernprozesse und Heilungsprozesse und eine Arbeit hinein in das zuallererst in das Verhältnis mit unserem Herrn, weil dort die Heilung herkommt. Die Heilung kommt nämlich nicht von unseren Geschwistern, sondern die Heilung kommt vom Herrn. Und dann können wir als geheilte oder als auf dem Weg der Heilung befindende Leute den anderen neben uns den Weg dorthin zeigen, wie sie auch zur Heilung kommen können. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Nicht wir sind der Heiler, wir sind nicht Jesus, sondern wir bringen die Leute zu Jesus, dass sie Heilung empfangen können an der richtigen Stelle. Und deswegen würde ich jetzt mal näher darauf eingehen, zu diesem Zusammenhang von unserer Offenheit Gott gegenüber, von unserem Verhältnis Gott gegenüber und wie sich das auswirkt auf das Verhältnis zu uns untereinander. Ich weiß nicht, Markus, wollen wir eine kurze Pause mal machen? Mal so, dann wäre vielleicht ganz sinnvoll. Dann machen wir einfach vielleicht halb weiter oder so, wie es sich ergibt.